Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Willkommen zu Radio Tux, Ausgabe August 2010. Liebe Datenarchäologen, wenn ihr dieses Material sichtet und eine zeitliche Zuordnung versucht, haben wir hier ein paar Tipps für euch. Diese Sendung wurde aufgezeichnet in dem Jahr, als die Vuvuzelas das Licht der Welt erblickten und gleichzeitig die Menschheit zu Tode nervten. Viel wichtiger aber, diese Sendung wurde aufgezeichnet in dem Jahr, als Oracle Sun endgültig übernahm. Ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist, lässt sich für uns noch nicht beurteilen. Liebe Datenarchäologen, ich hoffe, ihr habt da bereits einen besseren Überblick und ich hoffe, es hat sich alles zum Guten gewendet. In dieser Sendung erwarten euch ein Beitrag über den Podfetcher Miro, ein kurzer Bericht über LVM unter Linux, ein Spielebericht und eine kurze Preview des Manhattan OS. Wir beginnen nun mit unserem ersten Beitrag über den Podcatcher Miro.
Miro, ein sogenannter Podcast-Catcher, also ein Programm, mit dem ihr bequem und einfach eure Podcast-Feeds verwalten könnt. Miro bringt out of the box bereits einige der bekanntesten Podcasts mit, so zum Beispiel Radio Tux, Dimehard oder auch Chaos Radio Express. Aber anders als bei anderen Plattformen gibt es bei Miro weder Länder noch Sprachgrenzen. Somit stehen euch Podcast-Feeds aus aller Herren Länder zur Verfügung. Miro bietet natürlich auch die Möglichkeit, Playlists zu erstellen, diese zu filtern und nach Themen zu sortieren. Somit ist auch bei einer großen Menge von Podcast-Feeds die Übersicht gewährt. Die soziale Komponente gewährleistet Miro durch den Austausch von Playlisten und Favoriten. Eine Besonderheit von Miro ist die Unterstützung des Torrent-Protokolls. Durch die Verbreitung von Podcasts über das Torrent-Protokoll werden die Server natürlich vor allem nach Erscheinen neuer Folgen sehr stark entlastet. Der Vorteil liegt auf der Hand. Der Anbieter braucht keine teure und leistungsfähige Hardware und der Download ist dann einfach schneller. Miro bietet übrigens die Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. An dieser Stelle vielen Dank an unsere Hörer, die uns mit 4,5 von 5 möglichen Punkten bewertet haben. Das Einstellen neuer Feeds in die Bibliothek geht übrigens bei Miro ohne großen Hickhack von sich. Regelverstöße können vom User direkt gemeldet werden, was mithilft, eine möglichst saubere Liste von Feeds zu haben. Diese Offenheit hat natürlich wie alles auch einen Haken. Miro bietet in einigen Streamfeeds Kinofilme an. Das Anschauen dieser Streams kann in manchen Ländern, so zum Beispiel in Deutschland, unter die Copyright-Verletzung fallen und das bedeutet unter Umständen richtig Stress mit dem Gesetzgeber. Also lieber lassen. Andererseits sind eine nicht kleine Menge von Feeds ziemlich veraltet und die angezeigten Dateien können deswegen nicht nachgehalten werden. Sehr frustrierend. Auch für Liebhaber komplett freier Software kann Miro ein Problem darstellen. Einige Codecs, die Miro mitbringt, sind nicht komplett frei. Miro gibt es als fertiges Paket für Ubuntu, Mac OS X und Windows. Für OpenSUSE hat Pacman ein Paket gebaut, für alle anderen gibt es den Quellcode zum Download. Wie jedes Open-Source-Projekt sucht auch Miro tapfere Mitstreiter. Als Entwickler kann man an der komplett quelloffenen Software mitentwickeln oder Sprachinteressierte können sich an der weiteren Übersetzung beteiligen. Es hilft dem Projekt natürlich auch, wenn ihr es einfach weiterempfehlt. Wer auf dem aktuellen Stand rund um Miro bleiben möchte, dem empfehle ich, sich einfach im offiziellen Blog umzuschauen. Dieser ist natürlich wie immer in unseren Shownotes verlinkt. Ja, ein Fazit zu finden ist natürlich nicht einfach. Am besten ihr probiert Miro einfach selbst mal aus. Besitzer von Apple-Geräten werden da wohl eher auf iTunes zurückgreifen, weil es von der Handhabung einfach konsequenter ist. Für alle anderen Systeme jedoch kann ich Miro durchaus empfehlen. Als Podcast-Betreiber würde ich mir wünschen, dass einige Features aus Miro, wie zum Beispiel die BitTorrent-Unterstützung, bald obligatorisch werden.
Vielen Dank, dieser Beitrag war von Tobias Scholze, der auch unsere Musikredaktion stellt, gesprochen von Uli Klemann. Als nächstes folgt ein Beitrag über Software Raid und LVM unter Linux, gesprochen von Oliver Johandres.
Große Speicherlösungen unter Linux kostengünstig realisieren. Es gibt verschiedene Situationen, in denen man mehr Speicherplatz benötigt, als eine handelsübliche Festplatte bereitstellen kann. Wenn man zum Beispiel das Filmen mit hochauflösenden Digitalkameras als Hobby für sich entdeckt, wird man feststellen, dass die anfallenden Daten recht groß sind. Auch in Unternehmen können viele Daten anfallen, die gespeichert werden wollen, zum Beispiel wenn es darum geht, Messergebnisse festzuhalten und zu verarbeiten. Welche Möglichkeiten bietet uns nun Linux bei der Unterstützung von großen Storage-Systemen? Also die Kapazitäten von verschiedenen Festplatten flexibel zu verwenden und gemeinsam zu nutzen, denn nur so können wir Speichergrößen erreichen, die die Kapazität einer einzigen Festplatte übertreffen. Zum Glück bringt Linux zwei kleine Helfer mit, die uns hierbei unter die Arme greifen. Da die verwendete Kapazität auch an Festplatten vorhanden sein muss, müssen wir zwangsläufig mehrere Festplatten verwenden. Leider steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass einer der verwendeten Festplatten ausfällt. Daher ist es sinnvoll, die Datenplatten in einem RAID-Verbund zu betreiben. RAID steht für Redundant Array of Independent Disks, also zu Deutsch etwa redundantes Feld unabhängiger Platten. Während das ursprüngliche Ziel war, mehrere Festplatten zu einer einzigen, dafür größeren Festplatte zusammenzufassen, kommt heute noch der Aspekt der Ausfallsicherheit einzelner Platten hinzu. Theoretisch könnten wir also mit dem RAID-Verbund bereits unser komplettes Problem lösen, wir werden später aber flexiblere Lösungen kennenlernen. Das RAID verwenden wir nur, um die Ausfallsicherheit der Festplatten zu gewährleisten. Für RAID-Verbünde gibt es sogenannte Level. Die wichtigsten sind RAID Level 0, 1 und 5. RAID Level 0 verbindet mehrere Festplatten zu einer einzigen. Level 1 spiegelt zwei oder mehr Festplatten so, dass alle bis auf die letzte ausfallen können, und Level 5 verbindet mehrere Festplatten miteinander und verträgt ebenfalls den Ausfall einer Platte aus dem Verbund. Nun gibt es Festplattencontroller, die diese Hardware-RAIDs verwalten, allerdings sind die in der Regel teuer. Der Linux-Kernel kann aber über das Modul MD sogenannte Software-RAIDs erstellen und verwalten. In dem Fall kümmert sich dann der Kernel darum, dass das RAID synchron bleibt. Das entsprechende Werkzeug heißt MDADM. Ein Software-RAID hat gegenüber durch spezielle Controller realisierte RAIDs sowohl Vor- als auch Nachteile. Mit MDADM lassen sich blockorientierte Geräte wie Festplatten oder Partitionen darauf beliebig zu RAID-Verbünden zusammenfassen. Im Falle von RAID Level 1, dem Spiegeln, würde MDADM also zwei vorhandene Geräte intern verwenden, nach außen aber nur eines zeigen. Daten, die auf das eine sichtbare Gerät geschrieben werden, landen intern auf beiden Platten. Und zwar so gespiegelt, dass eine der beiden Platten ausfallen kann, ohne dass es zu einem Datenverlust kommt. Welches RAID-Level eingesetzt werden sollte, kommt ganz auf die Situation und Anforderung an. Aber wenn wir doch mit einem RAID schon verschiedene Platten miteinander verbinden können, ist dann unser Problem nicht schon gelöst? Theoretisch schon. Allerdings gibt es für das reine Striping eine sehr flexible und einfache Lösung. Diese Lösung nennt sich LVM, Logical Volume Manager. Es handelt sich dabei um eine logische Schicht, die sich zwischen das Dateisystem und die blockorientierten Geräte legt. LVM hat verschiedene Befehle, um administriert zu werden. Sie alle beginnen entweder mit PV, VG oder LV. Das hat auch einen guten Grund, denn das sind die Abkürzungen für die drei Schichten einer LVM-Lösung. Ein Physical Volume, abgekürzt PV, ist dabei das Gerät, auf dem Daten gespeichert werden. Dabei kann es sich um ein beliebiges blockorientiertes Gerät handeln, egal ob eine ganze Festplatte, eine Partition oder das Device, das durch ein Software-RAID angeboten wird. Die nächste Schicht ist die Volume Group, abgekürzt VG. Eine Volume Group umfasst mindestens ein Physical Volume. Es können aber auch mehr sein. Dies ist die Schicht, in der sich abbildet, dass die Kapazitäten mehrerer Datenträger zu einer Einheit gekoppelt werden. Auf dieser Volume Group erstellt man nun Logical Volumes, abgekürzt LV. Logical Volumes sind am ehesten mit Partitionen einer Festplatte zu vergleichen, denn ein Logical Volume kann genau ein Dateisystem aufnehmen. Das Besondere an diesen drei Schichten ist, dass jede jederzeit vergrößert oder verkleinert werden kann. Angenommen, wir haben ein Logical Volume in unserem System eingehängt und speichern darauf die Daten unserer Datenbank. Sobald jetzt die Kapazität knapp wird, können wir einfach das Logical Volume nach eigenem Ermessen vergrößern, indem man dafür freien Platz der Volume Group verwendet. Steht hier kein Platz mehr zur Verfügung, kann man ein weiteres Physical Volume in diese Gruppe aufnehmen, im Zweifelsfall, indem man eine neue Festplatte in das System steckt. Anschließend muss nur das Dateisystem mitwachsen, was je nach eingesetztem Typ sogar in gemountetem Zustand möglich ist. Das System ist sogar so flexibel, dass ein Physical Volume komplett aus der Volume Group entfernt werden kann. Das LVM sorgt dann dafür, dass die darauf enthaltenen Daten vorher auf die anderen PVs verteilt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass der entsprechende Platz zur Verfügung steht. Einige Linux-Distributionen, wie zum Beispiel Red Hat, verwenden LVM bereits als Standard, statt einer starren Aufteilung anhand von Partitionen. Von Vorteil ist der Einsatz auch dann, wenn nicht sicher ist, wie viel Platz benötigt wird, aber man nicht alles auf eine Partition legen will. Dank LVM kann man hier später nachbessern. Die meisten Linux-Distributionen wie Fedora, Red Hat, Debian oder OpenSUSE bieten bereits während der Installation die Möglichkeit, sowohl ein Software-RAID als auch ein LVM einzurichten. Grafisch gestützt ist es so sehr einfach, die gewünschte Konfiguration umzusetzen. Ansonsten findet man reichlich Informationen rund um das Thema Software-RAID und LVM im Internet. Das bedeutet, mit den Tools rund um MD und LVM sind wir in der Lage, Datenspeicher redundant und extrem flexibel zur Verfügung zu stellen. Wo es Licht gibt, existiert natürlich auch Schatten. Deshalb hat diese Lösung mit verschiedenen Programmen und verschiedenen Schichten auch seine Nachteile. Zum Beispiel kennen weder LVM noch das RAID-Subsystem das Dateisystem und können so Aussagen über deren Verwendung treffen. Das Solaris-Standarddateisystem ZFS vereinigt all diese Funktionen in einem. ButterFS soll zukünftig Ähnliches für Linux leisten. Aber auch dieser Ansatz hat natürlich Nachteile, unter anderem, dass keine der Komponenten austauschbar ist. Links mit Infos rund um Software-RAIDs und LVM unter Linux gibt es wie immer auf radiotux.de.
1982 kam ein Film in die Kinos, produziert von den Walt Disney Studios. Für damalige Verhältnisse ausgestattet mit hervorragender Tricktechnik ist dieser Film heutzutage Kult. Wir reden von Tron. Heute ist dieser Film wieder ganz aktuell, denn die Fortsetzung steht an. 28 Jahre später kommt Tron 2, Tron Legacy, in die Kinos auf die große Leinwand. Tron ist vor allen Dingen deshalb Kult, weil die Spielprinzipien von damals aus den Videospielen einfach auf die Leinwand übertragen wurden und in den Film einflossen. Sehr berühmt ist dabei das Spiel, in dem Programme gegeneinander auf ihren Light Cycles antreten. Heutzutage ist es gar kein Problem, dieses Spiel 1:1 nachzuspielen. Mehr dazu weiß Christian, den wir ja schon in der letzten Sendung hören konnten. Christian startet im Augenblick seinen eigenen Podcast, den Playing Penguin Podcast rund um Spiele unter Linux, zu finden unter tux.fm/spiele.
Ja, hallo liebe Hörer von Radio Tux, mein Name ist Christian, ich bin der Moderator vom Playing Penguin Podcast und aufgrund der guten Resonanz der letzten Folge habe ich mich entschlossen, Mensch, ich stelle doch nochmal ein zweites Spiel für euch vor. Nun ja, ich war auf der Suche nach einem Spiel und wollte eigentlich eine Wirtschaftssimulation vorstellen, kam allerdings gestern aus dem Kino und dachte mir, ich sehe nicht richtig. Dort lief nämlich ein Trailer für Tron Legacy. Nun ja, warum erzähle ich euch das alles? Unter Tron verstehe ich nicht nur den Film, sondern auch ein sehr, sehr gutes Computerspiel mit dem Namen Armageddon. Die spielte ich bereits so um 2004, 2005, als ich meine erste SUSE Linux-Distribution auf dem Rechner hatte. Nun ja, das Ganze ist jetzt 5 Jahre her und ich dachte mir, ich schaue mir das ganze Spielchen nochmal an. Und ich musste zu meinem Erstaunen feststellen, dass Armageddon inzwischen einen Nachfolger bekommen hat, Armageddon Advanced. Nun ja, der Name des Spiels leitet sich im Grunde aus dem Namen Armageddon und Tron ab. Im Kern erinnert das Spiel natürlich immer noch an das Spiel Tron. Der Spieler steuert im Grunde nur ein virtuelles Motorrad, ein sogenanntes Light Cycle. Dies befindet sich meistens auf einem gitterförmigen Netz. Nun ja, warum gitterförmig ist es ganz einfach. Dieses Light Cycle kann man halt immer nur in zwei Richtungen bewegen, nach links und nach rechts im 90-Grad-Winkel. Und zwar immer nur auf den Stellen, wo das Gitternetz eine Linie zieht. Nun ja, das hört sich jetzt primitiv und langweilig an, ist es aber nicht. Das hört sich jetzt alles relativ langweilig an und unterscheidet sich im Grunde nicht von einem normalen Rennspiel, wäre da nicht eine Besonderheit, die auch schon 1982 in dem Film für Tron für ziemlich viel Spannung und Spaß sorgte. Der Spieler hinterlässt nämlich hinter seinem Motorrad eine Wand. Diese Wand kann man nicht durchdringen, weder man selbst noch der andere Spieler. Und jetzt kommt der taktische Kniff bei der ganzen Geschichte, denn mit seinem Motorrad steuert man nach links und rechts und versucht dem Gegner den Weg abzuschneiden. Und umso engere Kurven man fährt und umso näher man an der eigenen oder an der feindlichen Wand fährt, umso schneller wird das eigene Motorrad, aber auch umso gefährlicher ist es, nach links oder rechts abzubiegen, weil der Feind einem natürlich den Weg abschneiden kann. Das ist ein sehr spaßiges Spielprinzip und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Spiel jetzt eigentlich nur eine halbe Stunde antesten wollen, habe allerdings ganze 2 Stunden damit verbracht, einfach nur gegen den Computer zu spielen. Es ist nämlich ziemlich spaßig, den Gegner Wände abzuschneiden, Wege abzuschneiden oder den konstruktiven Fallen zu stellen, indem man zum Beispiel große Würfel einmal um den ganzen Level zieht und dann einmal eine Diagonale durch den Würfel zieht und schon hat der Gegner keinen Platz mehr zum Fahren. Und Armageddon hat natürlich einige Erweiterungen, denn man hat festgestellt, okay gut, gegen Computerspielen ist schön und gut, Aber in Zeiten des Internets und des Netzwerkes hat man natürlich einige Erweiterungen dazu gebracht. Und diese Erweiterungen sind im weitesten Sinne Spiele übers Internet mit bis zu 30 Spielern oder auch im LAN oder gemischt im LAN oder im Internet habe ich das auch schon ausprobiert und gesehen. Was auch sehr, sehr spaßig an der ganzen Geschichte ist, umso mehr Spieler man hat, umso schneller sind die Runden und umso mehr muss man den Überblick behalten, wo ist der Feind, wo bin ich, wo muss ich jetzt langfahren. Was allerdings ein bisschen schade ist, in Armageddon Advanced gibt es keine Multiplayer-Lobby, sondern man muss sich seine Freunde über das IRC, Jabber oder sonst wo zusammensuchen und IP-Adressen austauschen. Ist ein bisschen schade, aber nicht so schlimm, denn ich meine, man hat ja genug Linux-Zocker um die Ecke. Spielerisch hat das Spiel natürlich noch einige Erweiterungen zu bieten, so gibt's einige neue Spielmodi, unter anderem den Modus Fortress, in dem bis zu 4 Teams gegeneinander Aufgaben haben, zum Beispiel Verteidigen eines bestimmten Punktes oder das Einnehmen der gegnerischen Basis. Es gibt aber auch klassische Spielmodi wie Capture the Flag, in dem man zum Beispiel mit seinem Motorrad schnellstmöglich an einen bestimmten Punkt geraten muss und diese Flagge auch wieder zurücknehmen muss. In der Theorie hört sich zum Beispiel dieser Capture the Flag Modus ziemlich einfach an. Ich fahre mit meinem Motorrad zur anderen Flagge, nehme sie mir mit und habe gewonnen. Stimmt allerdings nicht so ganz, denn zur Flagge hin kommt man eigentlich immer, nur zur Flagge zurück nicht, weil der Gegner einen in der Regel den Weg ziemlich schnell zubaut. Es gibt allerdings auch noch einen relativ ausgefallenen Modus, den sogenannten Race-Modus, in dem man mit seinem gegnerischen Spieler durch ein gleich aufgebautes Labyrinth fahren muss, ohne irgendwo anzuecken. Wer das geschafft hat, hat gewonnen. Was mir an dem Spiel allerdings aufgefallen ist, ist die teilweise unvollständige deutsche Übersetzung. Deutsche Wörter sind ja in der Regel etwas länger als die englisch ausgesprochenen Wörter. Und so kommt es nicht selten vor, dass dann einfach Sätze mitten im Satz abgebrochen sind, weil die Sätze über den Bildschirm hinausgehen. Das merkt man zum Beispiel gleich im ersten Startbildschirm. Da wird dann gesagt, so, wir haben deine Grafikeinstellung auf Punkt, Punkt, Punkt und man weiß gar nicht, worum es geht. Stellt man das ganze Spiel in Englisch um, sieht man dann aber, aha, gut, das Spiel hat jetzt meine Grafikkarte erkannt und hat die besten Einstellungen ausgewählt. Das Stichwort Grafikkarte ist ein gutes Stichwort, was die Systemvoraussetzungen angeht. Diese sind nämlich in diesem Spiel extrem niedrig und trotzdem sieht das Spiel immer noch toll aus. Auf meinem Asus IPC 1000H, der übrigens schon an die 3-4 Jahre alt sein sollte, kann ich das Spiel immer noch in voller Grafikqualität und mit über 30 Spielern gleichzeitig spielen, ohne dass es zurückladen kommt. Was ich sehr beachtenswert finde, weil wenn man genau hinguckt, ist das Spiel doch schon relativ aufwendig gestaltet. Das Spiel orientiert sich grafisch auch sehr an dem Original aus dem Film. Was ich halt sehr bemerkenswert finde, ist, dass dieser Grafikstil trotz der 30 Jahre, den er auf dem Buckel hat, immer noch sehr, sehr gut ausschaut. Schade an der ganzen Geschichte ist, dass die Soundeffekte in diesem Spiel eigentlich nur eine Nebenrolle spielen. Ich habe zum Beispiel nach 5 Minuten gesagt, Mensch, du, dieses Gedudel möchtest du dir nicht anhören. Ich habe einfach mal meine Musiksammlung angeschmissen. Aber ansonsten macht das Spiel richtig, richtig viel Spaß. Und jedem Linux-Zocker, der mal was Kurzweiliges spielen möchte und nicht weiß, was er mit seiner Zeit zu tun hat, einfach mal Armageddon ausprobieren und Spaß haben.
Wenn euch dieser Beitrag gefiel und ihr mehr über Spiele unter Linux erfahren wollt, hört euch doch den Playing Penguin Podcast von Christian an, zu finden unter tux.fm/spiele. Nun hören wir einen Beitrag über das Manhattan OS,
das in der Presse als Frankenstein OS verrufene Ubuntu-Derivat Manhattan OS gibt es nun in der ersten Beta-Version. Ziel von Manhattan OS ist es, den Umstieg von Windows auf Linux so einfach wie möglich zu machen. Dazu beinhaltet es alles, was sich in der Linux-Welt bewährt hat und das bunt gemischt. So trifft zum Beispiel ein mit Plasma UIDES versehener KDE-Desktop auf ein Genomi-Terminal, wobei das Genomi-Terminal wiederum in einem AWN-Dock minimiert ist. Die vereinfachten Menüanstellungen und Assistenten hat man von Mint Linux übernommen. Als schneller Such- und Startdienst gibt es Genomi.do, für das Mac-Feeling sorgt die Global Menu Bar und als PEM kommt die Evolution Suite zum Einsatz. Fürs Chatten gibt's Pidgin, Skype und eine Twitter-App, die werden bei der Installation bequemerweise gleich mit installiert. Wobei hier hätte man die Auswahl durchaus noch etwas optimieren können. Anstelle des mittlerweile schon obligatorischen Firefox gibt es bei Manhattan OS ein angepasstes Chromium in der aktuellen Version 5.0375. Als kleine Spielerei zeigt Chromium auf die Google Pac-Man Simulation. Im Gegenzug wurde auf die OpenOffice Suite konsequenterweise verzichtet. Stattdessen gibt es als Office-Paket Symfony 3 von IBM als Beta 3. Um den Umstieg zu erleichtern, werden Programme wie Wine oder Play for Linux bei der Installation gleich mit installiert. Das finde ich ein sehr angenehmes Feature. Direkt nach der Installation können diverse Multimedia-Angebote out of the box benutzt werden. So stehen proprietäre Clients für die Streamingdienste Hulu und Pandora, wie auch ein Client für den MP3-Store von Amazon zur Verfügung. Zum Datenaustausch gibt es eine Dropbox-Anwendung. Die ist im Test allerdings mit schöner Regelmäßigkeit abgestürzt, sodass wir dazu nicht viel mehr sagen können. Ob diese Dienste auch mit einer nicht-US-amerikanischen IP-Adresse funktionieren, das konnten wir leider nicht testen, würde uns aber interessieren. Anders als bei Ubuntu ist im Image von Manhattan OS GIMP in einer Entwicklungsversion inklusive des brandneuen One Window Patch bereits enthalten. Auf der anderen Seite leidet die Integration in den Desktop schon ein bisschen durch diesen Wildwuchs von Paketen unterschiedlichster Herkunft. Auch wenn bei Manhattan OS viel Beta- und Entwicklerversionen verwendet werden, Python und Perl gibt es leider nur in der semi-aktuellen Version 2.6 bzw. 5.10.1. Als Tribut für all diese Gimmicks fällt die empfohlene Mindestanforderung an die Hardware recht hoch aus, für Linux eher untypisch. So braucht es mindestens 2 GB Arbeitsspeicher und eine kräftige Grafikkarte, damit Manhattan OS rund läuft. Der Ubuntu-Unterbau hilft hier beim Installieren entsprechender Treiber. Ja, ein Fazit zu ziehen, liebe Hörer, ist natürlich wie immer nicht ganz einfach. Sagen wir mal so, Benutzer, die nicht auf eine bestimmte Desktop-Umgebung fixiert sind, für die ist Manhattan OS bestimmt eine große Spielwiese, um eine Vielzahl von Programmen in den aktuellsten Versionen einfach mal auszuprobieren. Ob Manhattan OS jemals für den produktiven Gebrauch geeignet ist, das lässt sich sicherlich erst mit einem Final Release beantworten. Ich würde empfehlen, Manhattan OS zunächst einmal in einer virtuellen Maschine, zum Beispiel VirtualBox, auszuprobieren. Sollte Manhattan OS sich dort nicht starten lassen, aktiviert mal die PHE-NX-Option, dann sollte es gehen. Wer Manhattan OS als Projekt unterstützen will, der kann das auf verschiedene Art und Weise tun. Zum Beispiel einmal durch direktes Spenden oder auch durch den Erwerb schicker Merchandising-Artikel im Onlineshop. Natürlich hilft wie immer auch das Weiterempfehlen. Für mehr Informationen um das Manhattan OS-Projekt besucht die Facebook-Fanpage, den Twitter-Account oder geht auf den Manhattan OS-Blog. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Wir haben uns für euch mal ein wenig umgesehen und die wichtigsten News aus der Open-Source-Szene zusammengetragen. Beginnen wollen wir auch gleich mit der KDE Community Edition von Linux Mint 9, Codename Isadora. Linux Mint ist ein auf Ubuntu basierendes System, das noch einstiegsfreundlicher sein will als das Original. So sind zum Beispiel von Haus aus Plugins wie Adobe Flash und verschiedene Multimedia-Codecs installiert, die bei anderen Distributionen aufgrund lizenzrechtlicher Patente nicht enthalten sind. Auch kommen zum Teil andere Programme zum Einsatz als in Ubuntu. So wird die Groupware-Lösung Evolution durch Thunderbird ersetzt und Pitkin löst den GNOME-eigenen EM-Client Empathy ab. Die KDE-Version, welche am 28. Juli 2010 veröffentlicht wurde, setzt auf KDE 4.4.4 als Desktop. Im Gegensatz zu der im Mai freigegebenen GNOME-Version setzen die Mint-Macher auf den KDE Network Manager für Netzwerkverwaltung. Ferner implementierte das Team zahlreiche Anwendungen, die weder ein fester Bestandteil von Linux Mint 9 noch von KDE sind, worunter zum Beispiel der Systemreiniger BleachBit und besonders das neue Backup-Tool fallen. Dieses wurde von Grund auf neu geschrieben und kann nun installierte Pakete als Liste speichern und im Falle einer Neuinstallation aus den Quellen wiederherstellen. Auch kommt das KDE Isadora mit einer Bewertungsfunktion in der Softwareverwaltung. Nutzer haben die Möglichkeit, Anwendungen zu bewerten. Die Bewertungen sind dann nicht nur für andere Nutzer, sondern auch auf der Seite des Projektes sichtbar. Da Linux Mint Isadora auf dem aktuellen Ubuntu Release 10.04 aufsetzt, sind ebenfalls Aktualisierungen für 3 Jahre garantiert. Weitere Informationen zu Linux Mint 9 sowie den Download findet ihr auf der Webseite des Projekts. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ebenfalls erschien vor kurzem eine neue Version von OpenSUSE. Auch wenn das Update von 11.2 auf 11.3 in der Versionsnummer klein ausfiel, flossen dennoch zahlreiche Änderungen in die neue Version ein. Die Basis blieben der Linux-Kernel in Version 2.6.34 sowie aktuelle Versionen von x.org, X-Server, GNOME und KDE. Auch der neue LXDE-Desktop ist mit an Bord und kann während der Installation oder später aus den Paketquellen hinzugefügt werden. Diese Distribution ist die erste, die bereits mit Version 4.5 der GNU Compiler Collection kompiliert wurde. Aber auch abseits der offensichtlichen Änderungen hat sich viel getan. So wurden vor allem an der Paketverwaltung viele Verbesserungen vorgenommen, sei es nun an Zipper auf der Kommandozeile oder mit Yast. Die Entwickler haben das seit langem gewünschte Feature zur automatischen Erkennung verwaister Pakete eingebaut. Entfernt der Nutzer beispielsweise ein Programm, kann er festlegen, dass die Paketverwaltung zusätzlich alle Bibliotheken deinstalliert, die nur von diesem Programm benötigt wurden. Dank der neuen Version von KDE und der darin angepassten Plasma-Oberfläche eignet sich OpenSUSE auch für Netbooks. Wer lieber GNOME auf dem Netbook sehen möchte, kann durch die Installation entsprechender Pakete auf eine MiGo-Oberfläche zurückgreifen oder gleich eine eigene, angepasste Version dafür installieren. OpenSUSE 11.3 kann für verschiedene Systemarchitekturen von den Servern des Projektes heruntergeladen werden. Die Links findet ihr in unserem Blogartikel zu dieser Sendung. Wir bleiben bei SUSE und Novell und kommen nun zur SUSE Gallery. Hierbei handelt es sich um eine Art Online-Galerie, in der verschiedene Appliances vorgestellt werden, die mit Hilfe von SUSE Studio gebaut wurden. SUSE Studio ist Teil des SUSE Appliances Programms, welches von Novell im Juli 2009 ins Leben gerufen wurde. Mit Hilfe von SUSE Studio können sich Nutzer, aber vor allem Softwarehersteller oder Service Provider im Baukastenprinzip eine eigene Distribution samt angepasster Software zusammenbauen und herunterladen. In der SUSE Gallery können Nutzer von SUSE Studio ihre Appliances vorstellen, verbreiten oder suchen. Zum Auftakt veranstaltet Novell einen Wettbewerb. In den Bereichen Community Use und Commercial Use können entsprechende Anwendungen eingereicht werden. Der jeweilige Sieger der Kategorie erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.000 US-Dollar. So, zum Schluss noch zwei kleine Ausblicke auf die Zukunft. Wie bereits im letzten Jahr findet auch 2011 wieder ein gemeinsames Treffen zwischen GNOME und KDE statt. Austragungsort des sogenannten Desktop Summit 2011 wird die deutsche Hauptstadt Berlin sein. Entscheidungskriterien seien wohl vor allem der starke Community-Rückhalt sowie die ausgezeichnete Infrastruktur für die Konferenz gewesen. Nicht ganz so erfreulich war die Meldung zu GNOME 3.0. Das Release-Team hat auf der diesjährigen eigenen Entwicklerkonferenz bestätigt, dass die neue Version der freien Desktop-Umgebung erst nächstes Jahr erscheinen soll. Die Entwickler gaben als Grund dafür an, dass GNOME 3.0 von der Fertigstellung bestimmter Funktionalitäten abhängt, die nicht auf die nächste Version verschoben werden können. Bereits im Juli wurde darüber entschieden, dass Zeitgeist und das Activity Journal nicht mit GNOME 3.0 im September ausgeliefert werden sollte. Als Veröffentlichungstermin wird nun März 2011 anvisiert. Als Zwischenschritt soll dafür im September GNOME 2.32 erscheinen.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Für Kritik, Anregungen, Fragen wendet euch bitte an info@radiotux.de. Alles rund um Musik. Habt ihr Musikwünsche? Hat euch die Musik nicht gefallen? Wollt ihr lieber etwas anderes hören? Schreibt bitte an musik@radiotux.de. Wir hoffen, wir konnten euch unterhalten. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal mit dabei seid. Heute hieß die Stimme Sebastian Mayer. Auf Wiederhören. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.